Radio frei.
Absoluter Wahnsinn.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Soundtrack. Ich heiße Jan und ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Und wenn ihr in der letzten Woche schon dabei wart, dann wisst ihr, was es heute gibt. Denn wir machen weiter mit einer sehr, sehr tollen Filmreihe, eine sehr erfolgreiche Filmreihe. Eine Filmreihe, die nicht wenige Menschen vor allem in der Weihnachtszeit gerne konsumieren, da es ja auch immer irgendwie so ein bisschen Christmas-Vibes gibt in den ersten Teilen dieser Filmreihe auf jeden Fall und in den Büchern, auf denen diese Filme basieren. Da ist Weihnachten auch immer ein ganz wichtiger Teil und wird da regelrecht zelebriert und in den Filmen ist das teilweise auch so. Die Rede ist natürlich von Harry Potter. Wir haben in der letzten Ausgabe angefangen, in die ersten beiden Teile reingehört und machen dementsprechend heute weiter mit Teil 3 und 4. Im Vorfeld erzähle ich noch ein kleines bisschen was zu den Filmen, wie der Stand war, denn die ersten beiden Harry Potter Filme waren extrem erfolgreich, haben total gut funktioniert, an den Kinokassen ganz hervorragend performt und dann auch später mit Video on Demand, also auf DVD und Blu-ray und ganz viele Jahre später dann auch in Form von Streaming. Extrem erfolgreich. Bis heute gibt es massenhaft Leute, die diese Filme ständig gucken und vor allem hat sich auch ganz schnell ein sehr großer Hype um die Marke Harry Potter entwickelt. Das war vorher schon groß genug durch die Bücher, die ja auch schon sehr erfolgreich waren, aber durch die Filme, die dann doch auch nochmal wesentlich mehr Leute erreicht haben. Also die ganze Marke Harry Potter war extrem erfolgreich. Und man hat nach diesen beiden super tollen Filmen überlegt, okay, wie machen wir weiter? Der Erfolg, das Fundament für den Erfolg ist irgendwie da. Aber die ersten beiden Filme waren ja auch trotz ihres unglaublichen Erfolgs nicht ganz frei von Kritik. Es gab nicht wenige Leute, die gesagt haben, zu denen zähle ich übrigens auch, Schande über mich, nicht wenige Leute, die gesagt haben, gerade die ersten beiden Filme ziehen sich, sind sehr lang oder fühlen sich auch sehr lang an. Regisseur Chris Columbus hat eben versucht, so viele Details aus den Büchern wie möglich mit reinzupacken und dadurch auch ganz viele Erzählstränge noch ein bisschen ausgeschmückt, damit man eben so viel wie möglich reinbekommt. Und die Konsequenz daraus war, dass so ein ganz kleines bisschen an Stringenz gefehlt hat. Irgendwie hatte ich das Gefühl, gerade die ersten beiden Filme plätschern so ein bisschen vor sich hin. Klar gibt's diese grundsätzliche Geschichte, die diese Bücher auch erzählen. Aber im Film hatte ich immer das Gefühl, dass eigentlich ganz andere Sachen lieber erzählt werden wollten und das aber auch nicht so richtig ging, weil es ja nun mal die Hauptstory erzählt werden musste und deswegen kommt beides irgendwie nicht so ganz so gut weg. Das ist meine Sicht aus heutiger Sicht, meine Interpretation aus heutiger Sicht als erwachsener Mensch, der sich mit Filmen auszukennen. Und ich glaube, damals gerade die jüngeren Fans der Bücher, die diese Filme gesehen haben, die waren total schockverliebt. Und das war die zweite Kritik dann von der Seite wiederum, dass es immer noch nicht genug war, dass immer noch Sachen fehlten. Dass zum Beispiel die ganze Belfer-Geschichte von Hermine, ich weiß nicht, ob euch das irgendwas sagt, aber zwischendurch wird Hermine zur Aktivistin und will sich für die Rechte von Elfen, von Hauselfen einsetzen. Ich glaube, das war im zweiten Teil, in dem wir auch Dobby zumindest im Film anfangs kennengelernt haben. Aber ich glaube, das spielte dann alles noch eine viel größere Rolle in den Büchern. Das ist im Film natürlich alles überall überhaupt nicht drin. Also auch trotz der Länge von 3 Stunden oder was, hat man immer noch das Gefühl gehabt, es fehlt was, es ist nicht genug drin. Wie auch immer, man wollte das alles ein kleines bisschen anziehen und in eine etwas aufgepepptere, dynamischere Richtung schieben, weshalb man sich für den 3. Teil entschieden hat, einen Regisseur ranzuholen, der bis dahin noch gar nicht so unglaublich bekannt war in der Filmwelt. Aber wenn er bekannt war, dann dafür, dass er vor allem so ein bisschen gruselige, horrorartige Filme, Kleinstfilme gemacht hat, nämlich Alfonso Cuarón. Ist ein Regisseur aus Mexiko, gehört zu dieser Gruppe von Filmemachenden, die eben so in der Jahrtausendwende, so Anfang der Nullerjahre, aus Mexiko in die USA ausgewandert sind, um dort Filme zu machen. Und zu dieser Gruppe gehören zum Beispiel Alejandro Iñárritu und, glaube ich, der bekannteste, vielleicht sogar auch der erfolgreichste von denen, Guillermo del Toro. Der hat zum Beispiel solche Sachen gemacht wie Hellboy oder Pan's Labyrinth. Und Iñárritu hat solche Sachen gemacht wie Birdman oder Beautiful oder Babel. Also auch sehr tolle, auch sehr erfolgreiche Filme. Und Alfonso Cuarón, den kennen wir natürlich inzwischen auch als wirklich sehr erfolgreichen, unglaublich aktiven Filmemacher. Der hat noch solche Filme gemacht wie Children of Man und Gravity und später dann Roma, für den er auch einen Oscar bekommen hat oder sogar 3 Oscars. Und bei Alfonso Cuarón ist schon immer ein großes Markenzeichen gewesen, eine sehr dynamische Kamera mit möglichst wenigen Schnitten, also in Children of Man gibt es da mehrere Sequenzen, die wirklich beeindruckend sind. Gravity besteht, glaube ich, zu fast, sagen wir mal, 70% nur aus Plansequenzen ohne Schnitte. Und auch in Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, so heißt nämlich dieser 3. Teil, gibt es das teilweise zu sehen, sehr tolle Fahrten um das Schloss herum und auch überhaupt schöne Bilder, die Alfonso Cuarón da einfängt. Genau, ich habe es gerade schon gesagt, der 3. Band in der Romanreihe hieß Harry Potter und der Gefangene von Azkaban oder eben The Prisoner of Azkaban. Und der Film kam 2004 in die Kinos und war damit ein bisschen spät dran. Ursprünglich war ja der Plan von Warner Brothers, dass sie tatsächlich jährlich einen neuen Film rausbringen. Das sollte einerseits die Kontinuität der Bücher und der Schuljahre in den Büchern auch irgendwie fortführen und andererseits hatte das noch einen anderen Grund, nämlich die Hauptdarstellenden, die ja im ersten Film noch Kinder sind, altern ganz schön schnell und zwar alterten sie schneller als die Figuren in den Büchern und deswegen wollte man sich ganz doll beeilen, aber es hat produktionstechnisch einfach nicht geklappt. Sie sind nicht rechtzeitig fertig geworden, deswegen kam Harry Potter 3 eben nicht 2003 Weihnachten, sondern im Sommer 2004 erst. Ich finde aber, das ist total okay, man sieht dem Film das auch an, dass da ein bisschen mehr Zeit reingeflossen ist, gerade was so eben Spezialeffekte und entsprechende Shots angeht, ist das alles ein bisschen ausgefeilter als in den ersten beiden Teilen. Ich mag Harry Potter und der Gefangene von Azkaban als Film total. Es ist ein ganz anderes Gefühl plötzlich. Wesentlich, wie gesagt, wesentlich zugänglicher, alles ein bisschen aufgelockerter, aber dennoch sehr konsequent, was die Darstellung der Zaubererwelt angeht, der Zauberer selbst und auch dieser Schulalltag ist schön eingefangen. Die Special Effects sind für damalige Verhältnisse, also ich mag es, es passt alles zusammen. Es gibt Leute, die sagen, oh, der fliegende Hippogreif sieht aber irgendwie nicht so gut aus. Also man sieht schon, dass das kein echtes Wesen ist, aber ich finde es okay, so wie es eingebaut ist in die Welt und wie es interagiert mit echten Dingen, wie zum Beispiel Daniel Radcliffe, das ist total okay. Und auch der Aufbau der Geschichte und die grundsätzliche Stimmung in diesem Film, das ist total gelungen. Es gibt ganz, ganz fantastische Bilder von Raben. Man muss mal auf die Ästhetik der Raben achten, wie die eingefangen sind in diesem Film. Es ist wirklich traumhaft und ja, ich mag den sehr. Natürlich haben die Buchfans aufgeschrien, denn ganz, 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 ganz viel fehlt. Man hat sich wirklich entschieden, essentielle Bestandteile der Nebenstory, der Nebencharaktere einfach zu streichen und sich wirklich auf die eigentliche Hauptgeschichte rund um Harry Potter und seine 2 Freunde noch vielleicht noch und der Antagonist Draco ist auch noch kurz zu sehen. Und ansonsten war es das. Und sehr viel mehr braucht man, finde ich, zumindest in Filmform auch gar nicht. Da funktioniert das total gut. Aber für die Fans oder die Leute, die dann mehr erwartet haben, die Bücher kennen, die waren natürlich entsprechend enttäuscht. Wir hören in die Musik rein. Die ist noch einmal in diesem dritten Teil von John Williams und auch der hat hier, wie ich finde, seinen besten Harry Potter Soundtrack abgeliefert. Es gibt natürlich das berühmte Hedwigs Theme mit dem Celestial gespielt. Es gibt aber auch ein neues Thema, was wirklich total schön ist und alles so ein bisschen diese schräge, morbide Stimmung, die dieser Film von Anfang an aufbaut, auch ganz toll rüberbringt. Oft ist das Thema Schicksal und ich gucke in die Zukunft sehr präsent in diesem Film, aber eher so als roter Faden und dementsprechend hat auch die Musik dann immer was sehr Mystisches, was Ungewisses, aber immer so mit so einem leicht angelockerten, wie gesagt, morbiden Augenzwinkern und das von einem John Williams, der natürlich trotzdem seine großen Klänge, seine epischen Momente mit reinbaut, aber es wechselt sich eben auch immer wieder ab mit dem Krötenchor oder sowas, der total charmant ist oder auch mit so ein paar düsteren Horrorfilm-musikartigen Dingen sich abwechselt. Also insgesamt total rund und dieser Film ist wirklich ganz, ganz fantastisch. Auch nach wie vor übrigens auch aus Sicht eines Filmfreundes, eines Filmfans funktioniert er immer noch total gut und ist total zu empfehlen. Also wir hören jetzt rein in den Soundtrack zu Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Oder der Gefangene von Azkaban aus dem Jahr 2004 unter der Regie von Alfonso Cuarón und komponiert wurde der Soundtrack von John Williams.
Thank you. kommt denn die Musik her? Da muss wohl jemand in der 2 sein.
Soundtrack. Auf Radio Frei. Oh. Willkommen zurück zu Soundtrack. Wir hören heute wieder Musik aus Harry Potter, haben in der ersten Hälfte in den Soundtrack zu dem 3. Harry Potter Film Harry Potter und der Gefangene von Azkaban aus dem Jahr 2004 reingehört. Unter der Regie von Alfonso Cuarón und ein letztes Mal für diese Reihe zumindest von John Williams, der hier den Soundtrack gemacht hat. Und ab dem 4. Teil, da wurde alles ein kleines bisschen anders. Es gab wieder einen neuen Regisseur, Mike Newell hat hier die Regie geführt. Das ist ein sehr bekannter Regisseur für zumindest für Großbritannien in den 80er und 90er Jahren und ich glaube mit so einer der erwähnenswertesten Filme aus dieser Zeit ist 4 Hochzeiten und ein Todesfall, ist also recht bekannt für eine der bekanntesten, glaube ich, britischen Komödien, die es überhaupt gegeben hat. Genau, und er hat also hier dann die Regie übernommen und inzwischen ist Harry Potter sogar noch erfolgreicher geworden, denn in der Zwischenzeit ist ein 4. Buch erschienen, natürlich, sonst hätte man es ja nicht verfilmt können. Und der 3. Teil war extrem erfolgreich, noch erfolgreicher als die anderen beiden, hat sogar bei den Oscars mitgemischt und man hat festgestellt, dieses etwas Hollywood-artigere, etwas actionlastigere, etwas dynamischere im Film hat total gut funktioniert und man wollte das sehr gerne fortführen. Das Problem, dass die Darsteller inzwischen zu schnell altern, das hat man relativ gut in den Griff gekriegt in diesem Film, denn erstens kam der tatsächlich 2005, also ein Jahr später in die Kinos und man hat die Technik inzwischen so weiterentwickelt, dass man Daniel Radcliffe in verschiedenen Szenen künstlich kleiner gemacht hat, digital verkleinert, genauso wie man zum Beispiel Robbie Coltrane künstlich auch größer gemacht hat, eine ähnliche Technik übrigens, wie sie bereits in den Herr-der-Ringe-Filmen angewendet wurden, um da zum Beispiel die Größenunterschiede zwischen Gandalf, also zwischen den Menschen und den Hobbits zu zeigen. Das ist auch digital passiert und eine ähnliche Technik hat man hier auch angewandt, sodass Daniel Radcliffe tatsächlich ein bisschen gedrungen wirkt. Viel kleiner, glaube ich, oft, als er eigentlich ist. Aber ja, wenn man das so möchte, so wollte, ist das okay. In diesem Film geht's aber auch viel um schon so, um erstes Mal um solche Pärchensachen. Also gerade so dieses, es gibt da einen Abschlussball, da geht's ja darum, dass man auch mit einer Tanzpartnerin erscheint und dort dann tanzt. Und also dieses Ding zwischen Jungs und Mädchen, das wird hier in diesem Film und in dieser Geschichte auch schon mal ganz, ganz vorsichtig angeknüpft. Zur Geschichte kann man sagen, dass es diese ganze grundlegende Formel, wie man sie in den ersten 3 Filmen schon kennt, also mit der obligatorischen Zugfahrt und dem obligatorischen Quidditch-Spiel, das wird hier alles ein bisschen aufgeweicht. Das wird jetzt nicht mehr so in erschöpfender Detailfülle dargestellt wie in den ersten 3 Filmen, was mir total gut gefallen hat, dass man also in diese Welt nicht nochmal eingeführt werden muss ein 3. Mal, sondern dass man das einfach als gegeben bekommt und dass man jetzt endlich auch den Raum hat, die Geschichte mal ein bisschen zu entfalten, weil man eben nicht mehr so viel Worldbuilding betreiben muss. Es ist alles etabliert und ich finde auch für Leute, die noch keinen einzigen Harry Potter Film vorher gesehen haben, für die funktioniert das trotzdem total gut. Das hat mir alles total gut gefallen, weil eben diese normale Formel so aufgelockert ist und weil eben so viele neue Aspekte drin sind und das ist alles so schön abwechslungsreich und es gibt schöne Effekte, es gibt schönen Krawall, es gibt einfach eine schöne Dynamik zwischen diesen 3 sehr unterschiedlichen Figuren und Harry Potter. Der Schulalltag ist toll, alles an diesem Film funktioniert für mich total gut und vor allem auch die Rahmenhandlung, nämlich der ganze Hintergrund, dieses Mysterium, was da aufgebaut wird. Und das ist alles so schön verknüpft und verbaut in diesen wirklich, wirklich tollen Film. Und das Finale, das Ende des Films, meine Herren, da haben die Leute, die das gemacht haben, wirklich Mut bewiesen, das so konsequent und auch düster dann so durchzuziehen und auch darzustellen. Das hat mir echt gut gefallen und ich kann euch jetzt sagen, auch wenn alle Welt immer sagt, Harry Potter und der Gefangene von Azkaban ist eigentlich der beste Teil, weil es eben der Großmeister Alfonso Cuarón war, der den inszeniert hat. Ich bin immer der Meinung, Teil 4 von Mike Newell, der gefällt mir noch besser und der ist noch viel, viel besser und vermischt oder konzentriert diese ganze Essenz, all das, was Harry Potter in Film und Büchern für mich zumindest ausgemacht hat, das funktioniert in diesem vierten Film am allerbesten. Wir kommen zur Musik, die ist vom Komponisten Patrick Doyle. Der ist nicht unbekannt, der hat ist er bekannt, glaube ich, für seine Musik zusammen mit David Arnold, hat er nämlich die Soundtrack zu Sherlock gemacht. Die Sherlock-Holmes-Serie mit Benedict Cumberbatch und auch noch so ein paar andere Sachen. Und sein Harry-Potter-Soundtrack gefällt mir auch total gut. Er setzt nämlich die Originalthemen, die Leitmotive von John Williams nur noch total sparsam ein und baut durch seine eigenen Sachen eine richtig schöne, düstere, aber auch abenteuerliche, mysteriöse, aber auch hochinteressante und schön anzuhörende, sehr harmonisch klingende Filmmusik. Also es ist nicht dieses düstere Geknarze, was gerne in modernen Filmen verwendet wird. Es ist nicht dieses Monotone, sondern es hat richtig schönen, fetten, orchestralen Klang auch und gibt total schöne Momente auch in der Musik. Wir hören jetzt mal rein in den Soundtrack zu Harry Potter und der Feuerkelch aus dem Jahre 2005, komponiert von Mike Newell. We'll be right back. Und das war's mit Soundtrack für diese Ausgabe. Wir haben heute wieder einmal in Filmmusik aus der Harry Potter Filmreihe reingehört. Genauer gesagt in die Soundtracks zu Harry Potter und der Gefangene von Azkaban aus dem Jahr 2004. Komponiert von John Williams. Und in der zweiten Hälfte in den Soundtrack zu Harry Potter und der Feuerkelch aus dem Jahr 2005. Komponiert von Patrick Doyle. Und in der nächsten Ausgabe geht es dann dementsprechend natürlich weiter mit den Teilen 5 und 6. Auch da freue ich mich drauf. Das wird schon wieder ein bisschen anders als das, was wir in dieser Folge hatten. Auch hier gibt es wieder einen Wechsel bei Regie und Filmmusik. Und der grundsätzliche Stil der folgenden Filme ändert sich sehr. Und darüber spreche ich natürlich dann in der nächsten Ausgabe. Bis dahin wünsche ich eine gute Zeit. Ciao, sagt der Jan.